Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de und wir sind dicht dran an der European Tour und ihr hört es vielleicht im Hintergrund schon, wir haben die Leitung offen nach Belgien, nach Antwerpen zum Belgian Knockout. Ein neues Format, was dort im Ringveen International Golf Club abgehalten wird an diesem Wochenende. Die European Tour kehrt zurück nach Belgien und das mit einem ganz besonderen Format. Und das kann uns jetzt unser Kollege Tobias Hennig von golfpost.de erklären. Der ist mit seinem Kollegen Robin Bulitz nämlich vor Ort, weil golfpost.de offizieller Medienpartner des Turniers ist. Und wenn Golfpost und meinsportradio.de so eng zusammenarbeiten, wie wir das ja seit einem Jahr tun, dann profitieren wir natürlich auch mit davon. Dann haben wir nämlich den Experten gleich in der ersten Reihe. Hallo Tobias.
Hi Malte, grüß dich.
Ja, dieses Belgian Knockout, das ist ja ein wirklich neues Format, was sich da die Veranstalter ausgedacht haben. Eine Mischung aus Zählspiel und Matchplay, aber trotzdem nicht Matchplay, wie wir es eigentlich kennen.
Ja, ganz genau. Es ist so, dass die ersten beiden Runden, also heute am Donnerstag und am Freitag, ist alles so wie jede Woche. Da wird 18 Loch Zählspiel gespielt, dann gibt's eine Cut. Aber nach diesem Cut, genau, wie du schon richtig gesagt hast, dann gibt's so eine Kombination aus Zählspiel und Matchplay. Da geht es nämlich dann für die 64 besten Spieler so weiter, dass sie in 9 Loch-Duellen direkt gegeneinander antreten. Da geht es dann aber nicht um Lochgewinne, sondern um Zählspiel. Und der Spieler, der nach 9 Löchern den besten Score hat, kommt eine Runde weiter. Sollte es einen Gleichstand geben, also ja, Matchplay würde man sagen, all square, beziehungsweise in dem Fall wäre es dann so, hätten beide Spieler denselben Score in diesem Knockout Duell, dann kommt der Spieler weiter, der am Freitag nach 2 18-Loch-Runden unter den besten 16 lag. Sollten beide Spieler nicht unter den besten 16 gelegen haben, dann gibt's zwei Knockout-Holes, nennt man das hier. Das Belgian Knockout, deswegen haben sie das auch dann so genannte Knockout-Holes, genau. Und da wird dann einfach normales Stechen gespielt. Und diese 64 Mann werden sich bis am Samstag auf 16 reduzieren. Und dann geht es am Sonntag mit den Viertelfinalduellen weiter. Am Samstag wird auch noch parallel gespielt auf zwei verschiedenen 9-Loch-Kursen. Das ist einmal 1 bis 9 und einmal 10 bis 18. Das ist dann ein roter und ein gelber Kurs. Und am Sonntag finden dann alle Duelle auf der Back 9 auf dem gelben Kurs statt. Und am Sonntag, genau, gehen die besten 16 Spieler dann nochmal ins Rennen und dann reduziert sich das Ganze logischerweise bis auf 2 herunter, die dann das Finale ausspielen. Und es gibt auch noch ein Duell um den dritten Platz, was dann, wie gesagt, in diesem Zähl-Match-Play bestritten wird. Auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Wir haben uns heute auch mit einigen Spielern drüber unterhalten, wie sie das so finden, was sie so denken. Und das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Diese Matchplay-Spannung wird es natürlich wahrscheinlich nicht geben. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber irgendwie schon auch so ein bisschen fairer als Matchplay, weil man natürlich, bei Matchplay hat man ja auch manchmal oft das, keine Ahnung, wenn einer zum Beispiel irgendwie im Doppelpaar irgendwo spielen würde, ja okay, es hat halt ein Loch verloren, geht halt weiter. Wenn du aber im Zählspiel, im direkten Duell antrittst, dann musst du natürlich so oder so deinen Score beisammenhalten. Das kann natürlich auch wieder dazu führen, dass es dann, dass vielleicht nicht so aggressiv gespielt wird. Aber ja, unter Umständen, wie gesagt, am Ende vielleicht doch der Bessere gewinnt, obwohl er vielleicht irgendwie mehr Löcher verloren hat. Man kann halt nicht so ganz so Halligalli spielen, wie man das im Matchplay vielleicht manchmal sieht.
Also wir werden nachher nochmal hören, was Marcel Siem, Florian Fritsch, Sebastian Heisele und Bert Ripphammer auch zu diesem neuen Format sagen. Mit denen habt ihr gesprochen. Tobias Hennig und Robin Bulitz, unsere Kollegen von golfpost.de, haben Interviews vor Ort natürlich führen können. Jetzt wollen wir aber von dir, Tobias, natürlich erstmal noch wissen, wie ist denn der Platz? Ihr habt gestern am Pro-Am teilgenommen. Robin hat gespielt. Ich glaube, du hast den Caddy gemacht.
Ja, ganz genau so war es. Meine erste Erfahrung als Caddy Mein Spieler war unzufrieden mit sich, ich war unzufrieden mit dem Score meines Spielers. Nee, war eine witzige Erfahrung, aber der Platz ist super schön. Das ist wirklich eine ganz tolle Anlage hier in Ringfin. Ganz viel alter Baumbestand. Die Grüns sind unheimlich hart. Das ist ein bisschen tricky. Gerade wenn man halt die Grüns nicht direkt trifft, ist das Anspielen der Grüns, weil die auch oft so auf Plateaus liegen, nicht ganz einfach. Und je nachdem, wo die Fahnen stecken, hat man im Prinzip keine Chance mehr, die Fahnen dann direkt anzuspielen, wenn man auf der Seite der Fahne das Grün verfehlt hat und unter Umständen dann nur so einen Meter oder was hat, auf dem Grün, um die Fahne anzuspielen, ist es bei so harten Grüns mehr oder weniger unmöglich. Zum Teil sind die Grüns auch relativ stark onduliert, dass man, selbst wenn man sie sehr nah an der Fahne anspielt, durch diesen harten Untergrund dann auch gerne einfach noch vom Grün runterrollen, obwohl das eigentlich ein perfekter Treffer gewesen wäre. Ansonsten liegt hier die Schwierigkeit definitiv in relativ engen Bahnen. Das Rough ist jetzt nicht so hoch, aber eigentlich, ja, das ist relativ dankbar. Ja, wie gesagt, enge Bahnen, viele, viele Bäume, die zum Teil auch in die Bahn reinhängen. Es gibt ein sehr interessantes Part 3, wo es über Wasser geht und in dem Wasser ist ein Baum. Da muss man den Schlag schon so um den Baum herum shapen. So Geschichten gibt's, und was auf jeden Fall auch ein Faktor ist, hier ist der Wind. Weil durch diesen schönen Baumbestand, der das Ganze optisch total schick macht, ist der Wind aber teilweise sehr schwer einzuschätzen, weil er, ja, man hat dann Lücken zwischen den Bäumen, da pfeift der Wind mal wieder durch, und wir haben gerade noch mit Bernd Ritthammer gesprochen, der meinte, manchmal musst du einfach raten. Und raten ist meistens nicht so gut, wenn man in einer Präzisionssportart unterwegs ist. Und also das sind so die Schwierigkeiten, aber für Zuschauer oder auch wenn man den Platz mal selber spielt, wirklich eine unheimlich schöne Anlage, so ein Oldschool-Golfkurs einfach noch, und macht Spaß, den zu spielen, denke ich. Oder auch als Caddy macht er auch Spaß.
Die Tasche einfach darüber zu tragen, aber ein Caddy, das wissen wir ja auch hier bei Nur Golf, der hat noch ganz andere und recht wichtige Aufgaben, denn ohne Caddy ist ein Golfer eigentlich gar nichts. Gucken wir mal auf das, was sich dann heute auf dem Platz zugetragen hat, und du hast die Schwierigkeiten des Platzes schon erwähnt, die haben sich dann letztlich auch in nicht so niedrigen Scores niedergeschlagen. Wenn wir mal aufs Leaderboard gucken, die geteilten Ersten, und das sind gleich 7 Leute: Gavin Green, Nico Geiger aus Chile, Matthew Baldwin, Thomas Detri, Jorge Campillo, Ryan Evans und Jeff Winter, die liegen alle schlaggleich bei -4, also es ging nicht so weit runter heute.
Nee, ging nicht so weit runter. Ja, das liegt zum einen an den bereits angesprochenen, wirklich sehr harten Grüns, die es einfach schwierig machen, die Fahnen zu attackieren. Also wären die Grüns was weicher, dann hätte es ja heute auf jeden Fall Runden von 6, 7, 8 unter hätte es sicherlich gegeben. Und dazu kommt, dass es unheimlich schönes Wetter ist, aber es ist auch saukalt hier. Das ist wirklich, also sehr überraschend. Wie gesagt, die Sonne scheint, aber die Luft ist unheimlich kalt. Mhm. Da fliegen die Bälle natürlich auch nicht so gut. Und bei den Bedingungen, die hier vorherrschen, ist, denke ich, so 4 unter ist auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Ist ja auch eigentlich immer ganz schön, wenn die Plätze nicht so ganz auseinandergenommen werden. Und dadurch bleibt natürlich das Feld auch erstmal näher zusammen, und so eine Paarrunde ist heute doch schon einiges wert.
Und gerade die Spannung eben, wer schafft es unter die 64, wird dadurch natürlich nochmal gesteigert, wenn es eben alles so dicht beisammen ist. Du hast Paarrunde schon erwähnt. Marcel Sieben als bester Deutscher hat die Paarrunde gespielt, liegt damit momentan auf dem geteilten 39. Platz. Wir werden ihn nachher auch noch im Interview hören. Wie schätzt du seine Runde heute ein?
Ja, war in Ordnung. Wir sind ein paar Löcher mit ihm mitgegangen, hat ein bisschen, das war die 12 zum Beispiel, da hat er eine gute Möglichkeit liegen lassen, einen Birdie-Putt, übrigens zu sehen bei uns auf Facebook, hat er eine gute Birdie-Möglichkeit liegen lassen. Ansonsten war er selber durchaus zufrieden mit der Paarrunde jetzt so zum Einstieg. Ja, und wie bereits angesprochen, wenn man aufs Scoreboard schaut, mit der Paarrunde, da ist nichts verloren heute. Das kann auf jeden Fall noch weiter nach oben gehen. Das ist in Ordnung für den Auftakt. Und Marcel Sieben, wie gesagt, war selber mit sich halbwegs zufrieden.
Hören wir nachher nochmal im Interview, genau. Wie gesagt. Ansonsten die anderen Deutschen, Alexander Knappe, Maxi Kiefer, Marcel Schneider, Sebastian Heisel und Bernd Ritthammer liegen bei plus 1 momentan auf dem geteilten 58. Platz, wären also auch nach dem Cut, wenn er denn jetzt schon gezogen würde, noch drin und würden dann ins Wochenende in die Matches gehen. Florian Fritsch, der hängt allerdings ein bisschen hinterher, liegt aber auch bei plus 2 auf geteiltem 84. Platz, auch durchaus noch in Schlagweite.
Ja, das ist durchaus noch machbar, zumal er heute, wenn man sich seine Scorekarte mal anschaut, da waren 17 Löcher echt in Ordnung. Das war auf 17 Löchern eine 1 unter. Nur Florian hat heute an der 10 begonnen und hat leider mit einem klassischen Hook begonnen. Da hat er gleich den ersten Abschlag komplett nach links verzogen und da in die Bäume gedonnert. Hat den Ball dann zum Glück noch gefunden, hat dann gleich nochmal einen Hook hinterhergehauen, dann auch noch einen schlechten Chip gemacht und dazu noch einen schlechten Putt und hat gleich am ersten Loch einen Triple Bogey kassiert, damit ein Score von 2 über insgesamt. Er war trotzdem ganz positiv eigentlich, weil wie gesagt 17 ordentliche Löcher mit einem Score von 1 unter, ja gut, und ja, an der 1. Das war halt echt, es versaut dir halt dann die komplette Runde. So Triple Bogies aufzuholen ist halt echt schwierig, gerade bei diesen Bedingungen wie hier. Aber ja, die restlichen Deutschen liegen, ja, ich sag mal, halbwegs auf Kurs, ne? Da muss morgen bei den meisten auch noch ein bisschen was passieren. Schade war es vor allem auch bei Sebastian Heisele, der nach 5 Löchern schon 3 unterlag und eine richtig gute Frontline gespielt hat. Jetzt auch auf der 10 gestartet, lag da genau nach den ersten 9 mit bei 3 unter, richtig gut dabei, sehr weit vorne im Leaderboard und hat dann auf der Backline aber ein bisschen nachgelassen, ja, war aber trotzdem auch insgesamt zufrieden war er nicht, aber ist in Ordnung. Er weiß auch, hier ist noch nichts kaputt gegangen. Mit so Scores von 1 oder sogar auch 2 über liegt man hier noch nicht irgendwie so weit weg, dass man da überhaupt keine Chance mehr hätte. Deswegen gehen eigentlich alle 7 deutschen Spieler morgen noch mit Chancen aufs Wochenende auf jeden Fall ins Rennen. Und sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir da nicht am Samstag in den Knockout-Duellen dann irgendwie ein paar von unseren einheimischen Spielern auch mitsehen.
Da hoffen wir natürlich drauf, apropos Einheimische, und dann beziehen wir uns mal auf die Belgier. Thomas Pieter ist ja quasi der Host, der Mann, der das Turnier mit ausrichtet, der es im Grunde auch nach 2000 mal wieder nach Belgien geholt hat, so ein großes Turnier für die European Tour. Der liegt im Bereich von Florian Fritsch bei plus 2. Der wird sicherlich vor heimischem Publikum auch nicht so unbedingt zufrieden sein.
Nee, das wird er definitiv nicht sein. Das ist wirklich ein bisschen schade hier, vor allem für die Zuschauer, ne? Denn er ist auf jeden Fall der hier die meisten Zuschauer heute angezogen hat. Sind viele Leute mitgegangen mit ihm und hat viele Freunde da. Seine Familie ist hier komplett involviert in die ganze Organisation des Events. Sein Bruder mit seiner Agentur ist verantwortlich für den kompletten Auftritt nach außen hin. Seine Schwester ist für die Players Relations zuständig. Und er ist hier Veranstalter sozusagen, Turnierhost. Und ja, das wäre natürlich super bitter, wenn er da ausscheiden würde. Mhm. Aber ich sag mal so, die Kohlen aus dem Feuer geholt haben wir heute sehr junger Landsmann und Namensvetter Thomas Dutrue, genau. Der eine super starkes Finishing gelegt hat mit Birdies auf 16, 17 und 18 und bei 4 unter in geteilter Führung liegt, hast du vorhin schon gesagt. Und dann haben wir auch noch Nicolas Kurzerz, der ist nur einen Schlag dahinter, hat heute Bogey frei gespielt. Also die Belgier sind schon da vertreten, wo sie ihre Landsmänner hier vor heimischer Kulisse auch gerne sehen möchten, nämlich ziemlich weit oben.
Und ob sie das halten können, zumindest nach dem zweiten Tag, das werden wir dann morgen sehen und natürlich auch hier besprechen auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von golfpost.de. Tobi, wie geht's für euch heute noch weiter? Was macht ihr heute noch?
Was machen wir heute noch? Mein lieber Kollege Robin, der hackt gerade wie ein Wilder in die Tasten, damit der Rundenbericht so schnell wie möglich fertig ist. Und da werden jetzt noch die letzten Stimmen der deutschen Profis eingearbeitet. Ansonsten haben wir hier natürlich auch nebenbei unsere ganz normale Arbeit die alltägliche Arbeit zu verrichten. Da bleibt natürlich ein bisschen was liegen und das dann am Abend noch abgearbeitet wird, wenn man sich so tagsüber ein bisschen auf dem Platz rumtreibt, um erstens selber ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wer wie gut spielt, und zweitens auch die Social-Media-Kanäle der Golfpost zu befeuern, damit da immer was los ist. Ja, und ansonsten haben wir gemütliches Airbnb nicht weit vom Golfplatz. Da passiert aber leider Gottes aufgrund der langen Tage dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Das Jet-Set-Leben ist es nicht, das ich mir eigentlich vorgestellt habe bei dem Job.
So ist es. Ruht euch aus, damit ihr morgen dann wieder berichten könnt hier auf meinsportradio.de. Hackt noch ein bisschen in die Tasten, tippt die Interviews ab. Bei uns könnt ihr die Interviews hören. Ich habe es ein bisschen leichter. Ich muss sie nur abspielen. Ihr habt sie geführt, ich spiele sie ab. Ihr müsst sie abtippen. Bei uns könnt ihr sie dann noch hören. Aber findet ihr natürlich auch alles in den Artikeln von golfpost.de. Und wenn ihr auf meinsportradio.de auf unseren Take geht, dann kriegt ihr den Link natürlich zum Artikel von golfpost.de unter diesem Beitrag. Tobi, vielen Dank für heute. Wir hören uns morgen und ihr hört jetzt noch die Interviews von Tobias und Robin mit den deutschen Stars.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Belgian Knockout in Antwerpen. Die European Tour kehrt zurück nach Belgien nach 18-jähriger Pause. Thomas Peters hat dafür gesorgt, dieses Turnier in einem ganz speziellen Format ins Leben gerufen und eben in Antwerpen dann ausgerichtet. Der erste Tag ist vorbei. Wir haben eben mit dem Kollegen Tobias Hennig von golfpost.de schon das Fazit des ersten Tages gezogen, euch auf das Leaderboard hingewiesen. Und jetzt haben wir euch ja noch versprochen, dass ihr die deutschen Stimmen hört. Marcel Siem, Florian Fritsch, Sebastian Heisele und Bernd Ritthammer. Die wurden nämlich interviewt von Tobias Hennig und von Robin Bulitz. Und die Interviews, die hört ihr jetzt. Und wir fangen mal mit Marcel Siem an, der auch als bester Deutscher mit einer even Paarrunde ins Clubhaus gekommen ist, als geteilter 39. gut im Rennen liegt, was den Cut bzw. den Einzug in die K.O.-Runde am Wochenende anbetrifft.
Marcel, was sagst du zur ersten Runde? Es ist übelst kalt gewesen, teilweise sicherlich auch ein bisschen windig. Hättest du erwartet, dass die Bedingungen heute zum Auftakt so schwierig sind?
Ja, gestern im Programm habe ich, glaube ich, 8 übergeschossen. Also ich wusste schon, dass man hier ein bisschen rumwedeln kann. Ja, deswegen habe ich heute relativ defensiv gespielt. Ersten Öfte war eine guter Test für mich auch, um sich einzuspielen. Es war halt auch alles sehr eng.
Ja.
Viele Eisen abgeschlagen. Ich glaube, ich habe 4 Driver nur geschlagen heute. Und die Schwierigkeit war ja, dass der Wind sich jetzt ein bisschen gedreht hat oben. Du denkst, es ist von rechts hinten und dann war es aber immer von vorne. Habe ich 2 blöde Bogies am Ende kassiert. Und ansonsten war es aber sehr solide und bin happy mit der Paarung.
Ja. Also unser Pro-M-Partner gestern, Oliver Fischer, hatte die Vermutung geäußert, dass der Platz richtig auseinandergenommen werden könnte, aber es sieht heute überhaupt nicht danach aus. Ist doch schon ordentlich eng und verlangt alles ab, sage ich mal. Dementsprechend hast du deinen Score ja doch noch ganz gut beisammen gehalten und morgen weiterhin auch ein bisschen vorsichtiger, eher defensiv mit den Eisen an den Start gehen und erstmal das Wochenende klar machen, oder was ist die Devise?
Ja, bei dem Format hier sollte es eigentlich wurscht, wo man finisht. Ne? Also Hauptsache den Cut machen und dann schauen, dass man am Samstag dann die erste Runde gut rumbekommt. Hier muss Format ja wissen. Wisst ihr das mit dem, wenn man in den Top 16 ist, dass man dann, wenn man dann All-Square-Spiel gegen einen, dass man automatisch gewonnen hat. Also nur, wenn man in den Top 16 finisht nach dem Cut. Also das ist der einzige Vorteil, den man hat, wenn man in den Top 16 ist, ja, nach dem Cut. Ne? Das heißt, in der ersten Runde am Samstagmorgen, wenn beide eins unterspielen, ja, Downloch, dann gewinnst du automatisch, gehst nicht ins Stechen. Wenn ich jetzt irgendwie 20. oder 24. bin und ich sehe das auf dem Score oder Live-Scoring, dann geht man vielleicht mal Risiko ein, aber ansonsten nicht. Oliver Fischer hat natürlich recht, wenn es kein Wind ist, dann schießt man hier schon 5-6 unter, dann geht das schon. Ne? Ja. Aber der Wind ist die Schwierigkeit hier gerade, der dreht sich überall, also man muss schon vorsichtig sein und eine paar Runden ist, glaube ich, immer in Ordnung hier.
Was sagst du zu dem Format? Ist dir das erstmal relativ egal, weil es ja erstmal Donnerstag, Freitag eh so ist wie jede Woche? Hm. Oder ist das mal eine willkommene Abwechslung?
Ja, schau mal, wie das ist am Samstag. Neun Loch, Matchplay, aber trotzdem Zählspiel haben wir, glaube ich, alle noch nicht gespielt. Wollen wir mal sehen. Klar, der Druck ist der gleiche, jetzt erstmal den Cut zu machen. Ne? Ist halt ein bisschen komisch, dass man jetzt nicht so diesen aggressiven Druck nach vorne hat, dass man sich irgendwie Vorsprung erarbeiten will für Samstag, Sonntag, ne? Dass man jetzt irgendwie 6, 7, 8 unter eine Führung ausbauen will, das brauchen wir halt nicht. Also man muss aufpassen, dass man sich da nicht zu locker macht. Ist schon ein bisschen komisches Gefühl von der Art und Weise. Mal schauen. Wird bestimmt lustig am Wochenende.
Und gegen ein spannendes und lustiges Wochenende hätte sicherlich auch Sebastian Heisele nichts einzuwenden, auch der im Interview mit den Kollegen von Golfpost, mit Robin Bulitz und Tobias Hennig.
Ja, Sebastian, super ersten neun Loch, sah gut aus, warst ja tatsächlich vorne mit dabei und dann ist dir auf der Backline, also auf den ersten neun vom Platz, sag ich mal, irgendwie ein bisschen das Spiel aus den Händen geglitten. Was ja, war los? Ja, ich
noch an der 4, glaube ich, mein erstes Bogey.
Genau.
Ja, einen schlechten Chip und denke dann, hat hinterher, also kann okay sein oder geht okay, und dann mache ich echt einen guten Schuss an der 5, pitcht 5 cm vom Loch und geht dann halt irgendwann grüns und so hart irgendwie so. Macht er den kurzen vorbei aus 3-4 Meter. Ich meine, wenn der Ball dann mit einem kleinen Wedge irgendwie so weit ausrollt, ist das natürlich schwierig. Und hab dann eine Chance am nächsten und hau dann irgendwo an der 7 gut vom Tee und dann steckst du es rechts im Bunker und von da ging irgendwo gar nichts. Da hat der Herr Doppelbogey und dann jetzt am letzten nochmal ein Dreipart hinterher.
Würdest du sagen, die Grüns sind schwierig zu spielen?
Ja, aber sie irgendwie unkonstant sind. Dadurch, dass natürlich auch die ersten neun irgendwie so ein bisschen in den Bäumen sind, ist hier und da mal ein weiches Grün dabei und mal sind sie bockhart.
Gerade so 12, 13, 14, 15, da hinten, wo es offener ist.
Sowohl der Schwab als auch ich an der 8, Pin High, ja, einen halben Meter, ich einen Meter rechts und sind dann 10 Meter lang oder sowas. Auch wieder mit dem Wedge. Deswegen, ja.
Also die nehmen ultra wenig Spin an, das habe ich jetzt an der 9 und der 18 schon die ganze Zeit beobachtet.
Und das ist halt ein bisschen Lotterie mit dem Wind natürlich auch. Also wir stehen dann da und der Wind sollte eigentlich an der 9 jetzt zugesehen von rechts sein und war dann, muss wohl von vorne gewesen sein, beide kurz und beide drei Partien.
Deswegen meinst du, morgen kannst du das, hast du das besser im Griff, wenn du heute gesehen hast?
Ich denke mal, ich weiß es halt eben nicht. Ich schätze mal, dass er morgen vielleicht ein Tick weicher sind, aber wie gesagt, da spekuliere ich jetzt auch mal. Aber an sich, ich meine, der ganze Platz ist irgendwo trocken. Ne? Ja. Deswegen wenig Hoffnung, dass jetzt weicher werden. Ich schätze nur, dass sie noch härter werden.
Unser Pro-M-Partner, der Oliver Fischer, der hat heute eine 1 untergespielt, habe ich gerade erfahren, und der meinte gestern schon, er erwartet, dass der Platz echt niedrig geschossen wird.
Das glaube ich
also,
nicht.
Das ist, hätte ich auch vielleicht ein bisschen erwartet, dadurch, dass er kurz ist, aber er ist schon sehr eng und man muss schon wirklich gut nachdenken beim Spielen, oder?
Es geht eigentlich, es sind nur ein paar Türste, die T-Shirts in der 10, irgendwo natürlich, der muss da sein, der in der 18. Hier und da noch mal ein paar. Vorne da hinten auf dem Backline, dann ist das da 13, 14, glaube ich, die müssen dann irgendwo aussitzen. Aber dadurch, dass das so hoppelig ist, auch so bockhart, da kannst du echt einen bösen Kick auch mal aus der Fairway kommen, dann liegst du halt im Rough und sobald du im Rough liegst, dann wird es halt schwieriger auf die Dinger.
Grundsätzlich vom Setup und rein optisch gefällt dir der Platz gut?
Ja, oder? Wie gesagt, das ist dann so klassische Richtung geht es natürlich, das Ganze mit so Oldschool Layout, so würde ich jetzt mal sagen. Das ist noch was anderes. Ja. Wir sind da immer gewohnt, immer die 7000 Meter Dinger zu spielen, so in Richtung Green Eagle, nicht ganz so schlimm. Ja. Da ist mal schön, da mal was Altes irgendwo zu spielen, aber wie gesagt, werden jetzt hier, würde ich mit dem Fischer auch einstimmen. Also wäre es weicher hier, dann wird es hier 7, 8, 9 unter Argen.
Alles klar. Gut, drücke ich dir die Daumen.
Morgen. Morgen. Ciao. Ciao.
Und wir aus dem Studio drücken natürlich auch die Daumen für Sebastian Heisele morgen dann am Freitag. Er ist momentan geteilter 59. Genauso wie übrigens auch Bernd Ritthammer. Und auch der hat sich den Kollegen von Golfpost zum Interview gestellt. Tobias Hennig mit Bernd Ritthammer.
Ja, im Vorbeigehen sagst du gerade schon tricky da draußen. Hm. Was ist denn so tricky?
Ja, die Kombination aus sehr harten Grüns und Wind, der von überall und nirgendwo kommt, und dann halt eben den Bäumen, und deswegen es ist wirklich teilweise nur, wir schätzen eigentlich nur, was der Wind jetzt da macht, und vor allem dann kommt es halt super viel drauf an, ob du jetzt einen hohen Ball oder einen flachen unter den Bäumen spielst. Also es ist ja, also man muss gut schätzen können, und man braucht auch die Portion Glück ab und zu, und dann, wie gesagt, mit den harten Grüns, das macht es auch eher schwieriger, und deswegen, ja, es ist Scoring wahrscheinlich eher ein Ticken höher, als man jetzt, wenn man jetzt auf die Scorekarte schaut und die Längen von den Löchern sieht, vermuten würde.
Ja, wie zufrieden bisschen,
ja, das Ergebnis. Es war letzten Endes, es war eins über. Ist okay. Also ich hab dummerweise meine Bogies auf der relativ leichten Löchern. Ich habe zum Beispiel ein Bogie auf der 16 gemacht, was wahrscheinlich mit Abstand das leichteste Loch des Platzes ist. Also so, das wurmt mich schon. Und dann auch zwei Bogies auf 3 und 4 mit einem Pitching Wedge um 9er Eisen vom Fairway. Aber das war halt eben so diese Situationen, wo ich da stand und wir halt nicht wirklich wussten, was jetzt da passiert. Und dann machst du halt einen Schlag und dann macht er halt nicht das, was du erwartest. Und dann bist du halt in Schwierigkeiten, weil, wie gesagt, die Grüns sind sehr hart. Das heißt, sobald man das Grün verfehlt, hat man auf der, also einen Short-Miss kann man sich gar nicht erlauben, einfach weil der Ball nicht spinnt. Und ja, und das ärgert mich ein bisschen, dass ich eigentlich die leichten Löcher versemmelt habe. Aber auch viel Gutes dabei, deswegen, es geht schon in Ordnung.
Wie ist deine Herangehensweise für morgen? Also unter dem Gesichtspunkt, dass es ja nicht darum geht, irgendwie jetzt in die Spitzengruppe sich reinzuspielen mit einem niedrigen Score, sondern es geht ja erstmal nur darum, Hauptsache jetzt Wochenende, und dann geht's weiter. Ja.
Also ich weiß aus leidiger, langer Erfahrung, dass du einfach nur ins Wochenende mit dem Mindset, das klappt nicht, zumindest nicht bei mir. Also das heißt, ich muss schon schauen, dass ich so weit wie möglich vorne an die Spitze, also mit dem Fokus auf die Spitze, damit spiele, mit der Intention spiele, wirklich nachlegen, 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 weil dieses einfach nur sicher ins Wochenende, wenn ich da ein Mittel hätte, wie das immer klappen würde, würde ich deutlich öfter am Wochenende spielen. Deswegen habe ich da keine, also wüsste ich da keinen Weg. Das heißt, für mich heißt es auf jeden Fall morgen, wie eigentlich beim normalen Zeltspielturnier, so nah wie möglich an die Spitze, wie es irgendwie geht. Vielleicht haben wir in der Früh ein bisschen Glück und es ist ein Ticken weniger Wind noch. Mal schauen. Und genau, und dann klar, hoffentlich ins Wochenende, und dann wird es eh interessant.
Ja. Was hältst du von dem Format? Also das Zählspiel, Matchplay gespielt?
Ja. Also ich find's ganz spannend. Warum sie sich im Endeffekt dann entscheiden, ein Zählspiel zu machen, weiß ich nicht. Ich denke halt, durch das Zählspiel wird es wahrscheinlich nicht so oft zum Playoff kommen, wie man vielleicht sich auch wünschen würde. Guten Tag. Und also das ist das Einzige. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Matchplay eigentlich das vielleicht spannender hält und dass Leute einen Tick mehr riskieren. Zählspiel okay, aber ist jetzt also ich finde es völlig okay, weil ich meine, wir spielen jetzt ja sehr selten Matchspiel, das heißt, man muss sich da nicht groß umstellen, du spielst ein Loch, versuchst den besten Score zu spielen und dann vergleichst du. Ne? Also deswegen, ich finde es ein interessantes Format und ich bin auch gespannt, wie sich das letzten Endes dann darstellt und auch sich spielt.
Wie gefällt dir der Platz so overall, sag ich mal, vom Setup?
Optisch ist es super schön. Grün, also von der Qualität ist jetzt okay, es ist halt schon so ein Oldschool-Platz, Fairway ist nicht so ganz sauber, Grün ist ein bisschen patchy und unterschiedlich. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist eigentlich, also der ganze Platz ist eigentlich so diese alten Löcher mit Doglegs, und dann gibt es diese drei Löcher da hinten.
12, 13, 14, ja.
Wo ich mir gedacht habe, die passen, das ist einfach ein anderer Golfplatz. Also die passen überhaupt nicht da rein. Das ist so, das finde ich, auch die Grüns sind anders. Das finde ich ein bisschen, schade. Aber ansonsten ist es ein cooler Platz. Man muss wirklich viel nachdenken. Ganz, ganz viele Eisen vom Tee, wenig Treiber, und wie gesagt, der Wind macht es tatsächlich uns allen eher. Also ich habe jetzt den Scoring nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es ist nicht wahnsinnig niedrig.
Definitiv niedrig. Also, die Runde ist eine 68.
Genau. Also das sieht man ja schon. Und es gibt ja hier auch ein paar Jungs, die gut Golf spielen können. Also es ist wirklich tricky. Ball wieder Flachspiel hoch gewinnen, heißt es hier. Ne?
Ja.
So mit Spruch.
Sehr gut.
Also das Lachen ist den deutschen Spielern dann doch nicht vergangen. Warum auch? Mit einer Plus 1, Bernd Ritthammer als geteilter 59. durchaus noch aussichtsreich für das Wochenende platziert. Und wir gucken einen Schlag schlechter. Und da sehen wir, dass dort Florian Fritsch steht. Und der hatte einen ziemlich schwachen Start in das Turnier, in die erste Runde. Der ist in der 10 ins Rennen gegangen und hat dort gleich mal mit einem Triple Bogey eröffnet. Und wie er das gespielt hat und nachher seine Runde dann doch noch immerhin zu einer 73 gebracht hat. Das hat er unseren Kollegen von golfpost.de erklärt.
Erster Pullhook links in die Bäume, Gott sei Dank noch gefunden. Rausgechippt, dann der nächste Pullhook wieder links in die Bäume, Gott sei Dank nicht weiter links, sondern einfach nur runtergekommen. Dann einen fetten Pitch vorne aufs Grün.
Okay.
Dann den ersten Putt 2 Meter drüber, den Putt zurück nicht gelocht 7.
Okay, klingt halbwegs kurios. Wie kommt sowas irgendwie, Nervosität zum Auftrag?
Also ich glaube, die 10 ist jetzt nicht so das allereinfachste Loch. Ich glaube, wenn wir da auf die Statistik schauen, dann werden da wahrscheinlich eher tendenziell Überpass-Scores rauskommen. Ja, dadurch, dass der erste Drive am Ende dann netto 200 Meter lang war, hatte ich halt dann immer noch 200 Meter übrig. Und wir hatten Wind von links und ich kam von links. Das heißt, ich ging halt ganz eng an diesen Bäumen vorbei und ich habe den halt auch wieder links gemisst. Halt wieder mitten in diese Bäume rein. Und dann hatte ich einen Pitch und den habe ich halt jetzt mal fett getroffen. Dann hatte ich einen Putt und den habe ich halt aus, weiß nicht, wie weit ist da die Fahne von vorne an der 10? 12. Das heißt, ich war ganz vorne, habe ich halt jetzt mal aus 12 Metern 2 drüber geschoben.
Na.
Und den halt nicht gelocht. Und so kam das zusammen.
Okay,
ja.
Okay, dann in der Resterunde sagst du, war okay soweit, hast dich auch dann zwischenzeitlich mal wieder auf 1 bis auf 1 unter, was du glaube ich unter,
ja,
auf
genau.
1 über, was du unter.
Richtig, genau, ja, da war ich dann eigentlich wieder ganz ordentlich unterwegs. Ich fand es ganz toll, dass ich mir noch die Chance erarbeitet habe, hier Richtung Level oder vielleicht sogar kurz zu gehen, wenn es halt läuft. Hab dann den Wind falsch eingeschätzt an der 7 und dann einen Dreipad gemacht aus, glaube ich, 20 Metern oder so. Der Ball war halt ganz vorne. An der 8 ist er mir knapp drüber geschrammt und so. An der 9 habe ich noch ein paar gerettet. Also am Ende 2 über ist noch okay. Mhm. Aber Triple Bogies, die sind immer schwer auszugleichen, ne? Vor allem. Ja. Auf so einem Platz wie hier mit diesen harten Grüns. Ich glaube, das, was es auch recht schwer macht, ist einfach der Wind, der schwer einzuschätzen ist. Wir haben hier einige Baumöffnungen und dann kann er sich halt ein bisschen drehen und stehst über dem Ballfuß Rückenwind, aber du siehst, wie halt die Fahne sich, sag ich mal, in deine Richtung runterbiegt auf dem Boden und weißt jetzt nicht, okay, was soll ich jetzt spielen? Und aber das habe ich soweit ganz ordentlich gelöst, habe mir einige Chancen gegeben, habe dann auch ein paar genutzt und insofern gehe ich jetzt einigermaßen positiv an morgen ran, weil wenn ich 17 Loch betrachte von heute, dann war das gar nicht so mies.
Ja, du hast gerade schon gesagt, der Wind, die harten Grüns, sind das so die Schwierigkeiten, die du hier siehst?
Definitiv, definitiv. Durch diesen ganzen Baumbestand, du siehst es, wo wir gerade auch so ein bisschen stehen, hast du nicht so viel Gras.
Ja.
Ja, das heißt, der Ball liegt nicht oben auf und gerade wenn du das Grün verfehlst, musst du immer auf ein erhöhtes Grün hoch.
Ja.
Ja, mit so ein paar Hügeln und die Grüns sind hart und schnell und wenn der Ball halt dann so ein bisschen unten im Dreck liegt und du nicht gescheit runterkommst, geht es schon mal die hohe Variante nicht mehr.
Mhm.
Und musst dann flach spielen und dann kommt es halt drauf an, wie springt er, wie macht er, wie rollt er. Und deswegen, wir haben hier große Prämisse auf Fairway-Treffer, damit du auch Kontrolle über den Spin hast. Ich finde, dass Semi-Rough ist fast sogar das Schwierigere von beiden. Also wenn ich jetzt an die BMW Open in Köln oder in München denke, da ist halt fettes Futter. Du weißt ganz genau, da kommt nichts raus, kannst dich drauf verlassen. Und hier kannst du mal einen etwas schwächeren Beiflug kriegen, kannst aber auch ganz schnell einen Flieger kriegen. Ja? Und wie ich gerade eben beschrieben habe, um die Grüns herum mit den Schwierigkeiten kann es ganz schnell in eine unglückliche Richtung gehen.
Wir drücken Florian Fritsch und den anderen Deutschen natürlich heftig die Daumen, dass es dann eben in die richtige Richtung geht. Am morgigen Freitag beim Belgian Knockout in Antwerpen. Wir werden natürlich wieder berichten. Morgen nach der zweiten Runde werden euch dann erklären und erzählen können, wer es ins Wochenende in die Knockout-Matches geschafft haben wird. Das alles Zukunftsmusik, aber die spielen wir morgen hier auf meinsportradio.de zusammen mit Tobias Hennig und Robin Bulitz von golfpost.de. Die werden für uns wieder dort eifrig Stimmen sammeln und euch dann morgen Abend hier bei uns im Podcast über den Tag in Antwerpen aufklären. Alles, was ihr rund um dieses Turnier wissen müsst, erfahrt ihr natürlich bei den Kollegen von golfpost.de. Schaut rein, lest die Artikel, die Robin und Tobias dort für euch online stellen, und bleibt uns hier auf meinsportradio.de bei nurgolf natürlich gewogen. Wir arbeiten zusammen mit den Kollegen von Golfpost nicht nur bei diesem Event, nicht nur beim Belgian Knockout, aber das ganz besonders und in den nächsten Tagen, jeden Tag bis zum Sonntag, und dann arbeiten wir das Ganze natürlich auch am Montag hier bei nurgolf auf meinsportradio.de auch nochmal für euch auf. Und dazu gibt's dann am Montag auch noch das AT&T Byron Nelson auf die Ohren. Da werden wir natürlich auch einen ganz eifrigen und heftigen Blick hinwerfen zum Event auf der PGA Tour, was ja parallel zu diesem Event auf der European Tour hier läuft. Mehr dazu morgen bei uns auf meinsportradio.de bei nurgolf. Und im Juni, da gibt es auch Golf auf die Ohren, nämlich die BMW International Open. Vom 20. bis 24. Juni sind wir in Köln-Pulheim zu Gast im Golfclub Gut Lerchenhof, werden 4 Tage lang live für euch das Turnier, die BMW International Open 2018, übertragen.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.